In dieser Folge plaudere ich mit Markus Kamps über das Thema Schlafen, was ja auch für Sportler ein sehr spannendes ist. Markus ist Präventologe, Schlafcoach, hält viele Vorträge, leitet Seminare und Workshops, schreibt auch Bücher, hat selber einen Podcast und er beschäftigt sich eben seit 25 Jahren mit Stress, Schlaf- und Rückengesundheit. Ja, wie ist das jetzt mit den Eulen und den Lerchen? Wie viel Schlaf braucht denn der Mensch wirklich und wie finde ich das raus? Was hilft, um besser einschlafen zu können und welche Tricks gibt es vielleicht, um sich schneller an Zeitumstellung anpassen zu können? Und wie ist das mit diesen Schlaftrackern? Unter anderem darüber habe ich mit Markus geplaudert. Ich würde sagen, Ohren auf, los geht's! Herzlich willkommen zu meinem Podcast Sport trifft Ernährung. Hier bekommst du wertvolle Infos und Praxistipps, die dir dabei helfen, deine Ernährungsstrategie in Form zu bringen. Und zwar so, dass sie zu dir, zu deinem Alltag und natürlich auch zu deinem sportlichen Ziel passt. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Episode. Herzlich willkommen, lieber Markus, hier im Podcast. Freut mich sehr, dass du dir Zeit nimmst, vor allen Dingen, um über dein, ich sag mal, Lieblingsthema mit mir zu sprechen, was ja das Thema Schlafen ist.
Ja, genau. Lieben Dank, Julia, dass ich dabei sein darf. Und Schlafen ist meine Leidenschaft. Also nicht nur selber, sondern auch als Beruf.
Mich hat ja dein Buchtitel sofort begeistert. Der wache Vogel fängt den Wurm. Und da komme ich auch schon zur ersten Frage, die ja wahrscheinlich viele umtreibt, nämlich wie viele Stunden braucht man jetzt, um danach ausgeschlafen zu sein? Da gibt es ja viele Zahlen, 6 bis 8 Stunden. Das ist für mich schon sowas, wo ich sage, 2 Stunden mehr oder weniger wach sein, hat schon einen großen Unterschied. Wie finde ich raus, wie lange mein Körper wirklich an Schlaf benötigt?
Ja, also erstmal, der wache Vogel fängt den Wurm, das haben wir geschrieben, weil es oftmals eben so den 5-Uhr-Club gibt oder wo es um Schlafverkürzung geht. Und es ist ja viel wichtiger, das Schlafbewusstsein zu verbessern, sowohl in der Gesellschaft wie auch in den Betrieben oder bei jedem Einzelnen. Und deswegen ist das so ein Leadership-Buch, aber auch ein kleiner Ratgeber als Mix. Und das gab es noch nicht und das hat uns eigentlich gereizt. So, wie kommt man jetzt drauf, wie viel Schlaf man selber braucht? Also natürlich merkt man das als erstes am Nachmittag. Also am schlimmsten ist, vielleicht ist man selber schon mal in Urlaub gewesen oder man saß so im Hotel und hört dann am Nachbartisch, na, wie hast du geschlafen? Normalerweise möchte ich da immer hinrennen und sagen, das geht nicht, das können Sie morgens noch gar nicht fragen, weil morgens kann man eigentlich nur wissen, ich habe mich nicht hin und her gewälzt, ich bin nicht nachts zur Toilette gegangen, ich habe mich nicht aufgeregt, keiner hat geschnarcht oder ich bin gut aufgestanden. Aber morgens kann ich nicht sagen, war ich qualitativ im guten Schlaf. Erst abends um 17 Uhr oder 16.30 Uhr, 17 Uhr, 17.30 Uhr merke ich, habe ich eigentlich mein Tageswerk vollbracht? Bin ich noch einigermaßen fit und habe ich noch ein bisschen Energie? Ja oder nein? Und wenn ich dauermüde bin und schon am Nachmittag immer platt, dann habe ich sehr wahrscheinlich zu wenig Schlaf bekommen. Wenn man es aber ganz genau herausfinden will, dann braucht man sowas wie Urlaub. Kennst du sowas, Julia? Hast du schon mal gehört, Urlaub?
Ja, geht bald wieder los, ja.
Da, wo man nur 12 Stunden arbeitet, genau. Also wenn man Urlaub hat oder Ferien, dann sollte man wirklich mal zu Bett gehen, wenn die Natur das macht. Also wenn ich jetzt einfach nur müde bin und mich hinlege. Und morgens eben ohne Wecker aufwachen und dem eigenen inneren Gefühl nachgehen. Und das mache ich dann, wenn es geht und die Rahmenbedingungen passen und ich nicht immer dauernd Party mache und mich jetzt nicht immer irgendwie abends auch wegtanke, dann mache ich das praktisch jetzt 14 Tage und die ersten 4 Tage streiche ich weg. Und von den restlichen 10 Tagen nehme ich dann praktisch den Durchschnitt. Und dann kommt bei mir zum Beispiel raus 7 Stunden und 48 Minuten. Also mein persönlicher Schlafbedarf, der in mir steckt für geistige und körperliche Erholung, ist bei mir 7 Stunden, 48 Minuten. Und das bedeutet, ich versuche immer im 7,5-Stunden-Rhythmus zu schlafen. Aber es gibt eben Napoleon, 4 Stunden plus ein bisschen Powernapping. Es gibt Einstein, 10 Stunden und mehr. Jeder hat dann etwas anderes Schlafbedürfnis. Die Wissenschaft weiß allerdings, fürs Immunsystem wäre super gut, 7,5 Stunden zu schlafen. Das hat eine positive Immunreaktion und hilft mit der Anhaftbarkeit von T-Zellen und Abwehrkräften. 6 Stunden wäre neutral null, nicht besonders gut, nicht besonders schlecht. Und alles unter 5 Stunden hat ein 4,6-fach erhöhtes Infektanfälligkeitsrisiko. Also je länger und je kürzer ich schlafe, wenn das nicht gerade der Napoleon-Typ ist, dann leidet mein Körper oder irgendwann der Geist und die Seele.
Das waren ja bestimmt Zahlen, die für Erwachsene gelten, oder? Für Kinder, Jugendliche ist es dann noch mal ein bisschen höher.
Genau, bei Kindern, Jugendlichen sieht das anders aus. Natürlich haben wir bei Kleinkindern einen etwas anderen Effekt. Wir haben praktisch natürlich bei Babys und Kleinkindern einen Bedarf, der teilweise 14, 16 Stunden ist. Dann haben wir praktisch hinterher, wenn sie anfangen zu krabbeln, dann gibt es nachher die 10 Stunden, die 12 Stunden. Dann kommen die Schulkinder, wo man sagt, die bräuchten 10, die machen es aber nicht. Dann kommt die Pubertät, da brauchen die eigentlich wieder mehr als vorher, schlafen aber noch weniger, weil sie einfach äuliger werden. Also die kommen morgens schlechter raus und abends sind sie länger wach. Und dann wollen sie aber praktisch von den Eltern zum Bett gebracht werden oder gezwungen werden. Und dann klappt das nicht. Und da muss man manchmal ein bisschen flexibel sein. Aber es darf auch nicht zu lange werden, weil wenn die morgens wieder um 6 Uhr raus müssen oder mit dem Bus zur Schule müssen, dann fehlt denen nachher definitiv Erholung. Und das ist gerade in der Phase, wo der Körper sich umbaut, natürlich ein großes Manko. Also da schwankt das bis hin zum Seniorenschlaf, wo es dann nachher wieder nur 5, 6 Stunden sind. Also wir entwickeln uns vom polyphasischen Schlaf, also vom Schlaf im Häppchen bei den Säuglingen, wieder hinterher beim Seniorenschlaf zu mehr Häppchenschlaf, also verteilte Pausen. Und das Zwei-Schlafphasen-Modell, das ist 120, 130 Jahre her, da haben wir noch kein elektrisches Licht gehabt. Und jetzt in der Neuzeit mit Lichtverschmutzung und allem schlafen wir einen Schlafblock und der soll meistens auch noch durchgehen. Und das ist einfach gar nicht in der Natur der Sache.
Brauchen Sportler eigentlich mehr Schlaf oder ist dann diese Zeit, die man für sich selber ermittelt, auch die, die praktisch für aktivere Tage oder trainingsreichere Tage gilt? Oder variiert das dann so ein bisschen?
Der Sportler ist ein Sonderphänomen. Da muss man natürlich immer die Rahmenbedingungen anschauen. Was sind das für Rahmenbedingungen? Also bin ich gerade im Wettkampfmodus? Bin ich gerade im Trainingsmodus? Bin ich im Höhentraining? Wie reguliere ich da? Also die Sportler, die wir betreuen, also wir betreuen eine Mountainbike-Meisterin, die auch bis zu Olympia mit uns gegangen ist, auch ein Eisschnellläufer und auch einen, der das Afrika-Rennen als Mountainbiker gewonnen hat, das größte und gefährlichste Mountainbike-Rennen. Und die sind natürlich sehr extrem dran und versuchen gerade dann eben 9 Stunden zu schlafen, gerade auch praktisch vor den Wettkämpfen. Es hat sich aber gezeigt, dass manchmal, wenn ich eine gute Schlafkultur habe und regelmäßig gut schlafe, kann es sogar sinnvoll sein, vorm Wettkampf kürzer zu schlafen, weil dann nämlich manchmal so das Tiefschlaf nachholen und ich muss mich nicht so darauf fokussieren, ah, jetzt muss ich ja einschlafen, ah, ich habe noch 9 Stunden, wie schaffe ich das? Also Kopf ist ja auch wichtig und Mindset und sich praktisch ein bisschen locker machen. Und dann hat man es manchmal einfacher, wenn man sagt, okay, vor dem Wettkampf mache ich ein bisschen kürzer, weil ich habe ja die Reserve, ich habe ja gut geschlafen. Wenn ich aber die ganze Woche nicht gut schlafe, im Trainingsbereich nicht gut schlafe und dann noch vom Wettkampf sage, huh, jetzt schlafe ich auch noch kürzer, dann ist das natürlich nicht gut für Körper, Geist und Seele. Also ja, Sportler müssen mehr darauf achten und ja, vorher ein gutes, positives, ich sage jetzt mal, Schlafpolster aufbauen und Vorschlafen und Nachschlafen ist halt sehr, sehr schwierig, geht nicht wirklich. Und deswegen ist eben wichtig, dran zu denken, dass Sportler eh schon im Minus sind. Die haben ja eine größere Belastung, die muten sich ja mehr zu. Und deswegen müssen die erstmal wieder auf Null kommen, um dann wieder in den guten Schlaf zu kommen. Also die Sportler fangen eigentlich schon unter Durchschnitt an und müssen dann praktisch viel weiter nach oben. Deswegen ist für die Schlaf noch wichtiger für die Regeneration für Körper, Geist und Seele.
Dann ist dieses, was man ja manchmal hört, ich muss Schlaf nachholen oder ich muss ein bisschen vorschlafen, weil dann irgendwie Schlafdefizite demnächst anstehen, dann ist das Quatsch oder kann man das zumindest ein Stück weit aufholen oder Polster anlegen?
Ja, du bist ja die Spezialistin, was ja auch Ernährung und solche Themen angeht. Dann will ich doch mal ein Beispiel daraus bringen. Also wir machen Folgendes: Wir essen die ganze Woche nichts. Und trinken tue ich auch nichts. Also ich trinke auch gar kein Wasser. Ich trinke die ganze Woche einfach nichts, von montags bis Freitag. Und am Wochenende saufe ich 50 Liter. ist jetzt nicht so doll. Also kann jeder, glaube ich, verstehen, dass das mit Kamel und mit so nicht funktioniert, außer Angela Merkel, die hat immer gesagt, sie ist ein Schlafkamel, sie kann also Schlaf speichern und macht dann alle bei der Sitzung platt. Das hat ja auch teilweise geklappt, wie man das in Meetings gehört hat. Aber vom Ansatz her, wenn wir dieses Wasserbeispiel im Kopf haben, dann müsste eigentlich jedem klar sein, dass jeden Tag die richtige Menge an Schlaf bekommen, die zu meiner Person passt, dass das weitaus sinnvoller wäre und dass man dann manchmal wettkampfbedingt, trainingsbedingt daran arbeiten kann oder manchmal sogar eine kleine Mittagsschlafeinheit, ein Powernap einplant. Das ist natürlich dann sehr individuell und je nach Sportart auch unterschiedlich, je nachdem, ob ich eben mit Ausdauer zu tun habe oder wenn jemand zum Beispiel eine Krafttrainingseinheit noch reinbringt, dann macht manchmal Sinn, das Powernapping vor dem Krafttraining zu machen, weil dann habe ich einen guten Energieschub und danach werde ich aber durchs Krafttraining zumindest wieder ein bisschen wach und habe dann praktisch eine gute Kopplung von der Erholung und dem Sicherheitsgefühl.
Wie lange sollte so ein Powernapping sein?
Ja, da streiten sich ja
Eben.
die Geister. Also die meisten sagen, Powernapping ist bei mir 2 Stunden. Nein, es ist ja kein Energieschlaf mehr. Also die Schlafmedizin und die Schlafforschung sagt so 20 Minuten, manche Schlafmediziner sagen 30. Ich bin eher für die kürzere Variante und dann brauche ich danach aber eine kleine Aktivierung. Manche setzen da sogar Koffein dann ein und trinken vorher die Tasse Kaffee, weil dann zeitversetzt nach 22 Minuten der Koffeineffekt mich wieder wach macht und ich praktisch dann wieder da bin. Also 20 Minuten Powernap bis 30 Minuten danach kann ich unter Umständen in diese Falle tappen, dass ich danach noch träger bin als vorher, weil dann wirklich der ganze Zyklus kommt. Dann könnte ich lieber 90 Minuten schlafen. Dann entspricht das so dieser Ronaldo-Schlafwelle oder dieser Empfehlung von Nick Littlehales, der die Sportler, die Elite-Sportler betreut, der sagt, wir schlafen besser in Blöcken und wir regen uns auch nicht über eine Nacht auf, sondern wir gucken uns die Woche an und versuchen einfach immer zyklisch zu denken und den Tag zu strukturieren. Strukturieren in 90 Minuten Blöcken und die Nacht zu strukturieren in 90 Minuten Blöcken.
Jetzt gibt es ja die einen Typen, die morgens aus dem Bett springen, 5:30 Uhr, und sagen, jo, ich kann die ganze Welt umarmen, und die anderen machen das vielleicht erst 2 Stunden später oder noch später. Also Lerche versus Eule. Und es gibt ja auch ganz viele Ausdauerwettkämpfe, die einfach verdammt früh starten, noch vor Sonnenaufgang oder gerade so. Und wenn ich jetzt Typus Eule bin und ich muss im Prinzip nach dem Einschlafen gefühlt, nach meinem Rhythmus fast schon wieder aufstehen, wie kriege ich das gewuppt? Du hast vorhin schon mal so kurz gesagt, man käme auch gut aus als Sportler, wenn es vorher ein bisschen weniger ist. Ist das dann die Lösung in dem Fall, oder gibt es da noch was anderes, was einen so ein bisschen beruhigen kann?
Ja, das kann die Lösung sein. Ich muss jetzt erstmal alle so ein bisschen enttäuschen. Also die so ein bisschen sind, sorry, wie ich. Also ich bin eine wirkliche Eule. Also ich gehe dann wirklich abends nochmal ins Büro, und versuche dann tagsüber andere Sachen anders zu strukturieren oder eben das Abendessen, Familie anders zu planen, morgens eben anders rauszukommen. Also ich bin wirklich morgens nicht ganz so freundlich, sondern eher abends. Also deswegen hier mit der Aufnahme, da haben wir gerade noch Glück. Also und die ideale Zeit für beide ist ja, dass morgens um 11, 11:30 Uhr ist der Frühmensch, also die Lerche, gerade noch fit und die Eule schon wach. Also der ideale Zeitpunkt für Meetings oder wo beide Sportlergruppen oder alle gut trainieren und gute Ergebnisse bringen könnten, wäre wirklich zwischen 10:30 Uhr und 11:30 Uhr. Jetzt kann man aber nicht sagen, wir müssen den Wettkampf umlegen und die ganze Marathonriege muss jetzt praktisch anders starten, weil ich bin gerade so. Und jetzt muss ich aber ganz kurz eben alle Eulen ein kleines bisschen enttäuschen. Es gab 2016, 2015 interessante Untersuchungen, die auch bei Current Biology, ein Fachmagazin in Birmingham, veröffentlicht worden sind von der Universität. Und da kam so ein bisschen heraus, tja, Eulen werden wohl nie so richtig die Medaillengewinner sein. Also das liegt ein bisschen daran, dass die die größte, Achtung, ich wiederhole, Schwankungsbreite haben. Also man hat drei Zahlen, drei Kennzahlen. Ich sage es jetzt einfach mal. Schade, dass ich das jetzt vorweggenommen habe. 7, 10, 26. Also die Schwankungsbreite innerhalb des Tages hängt vom Chronotyp ab. Also wenn ich Lerche bin, dann ist meine Schwankungsbreite meiner Bestzeiten, die ich erreiche, um die 7%. Wenn ich eine Taube bin, also nicht Fisch, nicht Fleisch, also so indifferent, ein bisschen hiervon, ein bisschen davon, dann passe ich mich immer in beide Richtungen an, aber dann habe ich trotzdem eine höhere Schwankungsbreite meiner Bestzeiten innerhalb der Tagesstruktur. Und das sind 10%. Aber die Eulen, also der Abendmensch, der hat die größte Schwankungsbreite von seiner Bestzeit zu seiner schlechtesten Leistung und die kann eben 26% ausmachen. Das bedeutet, wenn eine Eule zur falschen Zeit den Wettkampf hat, dann ist er deutlich schlechter, als er trainiert hat. Und das muss man zumindest wissen. Deswegen mein Tipp an dieser Stelle, man sollte immer als Sportler zumindest einen chronobiologischen Test machen, damit ich dann zumindest weiß, oh, guck mal, ich bin Eule, shit. Dann habe ich eine höhere Schwankungsbreite. Dann muss ich zumindest ja noch mehr die Regeln der Schlafhygiene oder die Regeln des Schlafes unterwegs oder das Vorbereiten auf den Wettkampf ernster nehmen als jemand, der vielleicht eine Lerche ist und sowieso in der Sportart startet, die immer morgens stattfindet. Also deswegen ist da ganz klar Talentsuche, Leistungsbewertung, Erfolg, Wettkampf. Alles, was mit Spitzensportlern zu tun hat, müsste die Chronobiologie ernster nehmen. Und das kann man ja entweder mit Fragebögen machen oder sogar mit einem Gentest. Das können wir auch mal machen oder du kannst das da gerne mal dann anbieten, dass wir das mit einem Sportler machen. Dann machen wir einen Gentest mit den Haaren und finden heraus, nicht welche Drogen er nimmt, sondern bin ich Lerche, bin ich Eule, bin ich Taube, bin ich Krokodil, bin ich irgendwas dazwischen. Und dann kommt heraus, wann ist meine ideale Zeit für Cardiotraining, wann ist meine ideale Zeit für normalen Sport, wann ist meine ideale Zeit für Koffein, für blaues Licht, für Aufstehen oder für zu Bett gehen oder für Arbeiten oder für auch blaulichtfreie Zeiten. Und das ist dann grob an meiner inneren Uhr gedockt, die natürlich nicht zu beeinflussen ist. Natürlich schwankt die ein bisschen mit der Pubertät und geht nachher wieder ein bisschen runter, aber die hauptinnere Uhr, die Hauptclock, die ist nicht zu verschieben. Und deswegen sollten Sportler die auf jeden Fall kennen.
Und es gibt ja auf der anderen Seite auch, gerade im Spielsport, weil es ja zuschauerwirksam ist, damit viele ins Stadion kommen und so weiter, gibt es ja auch häufig so Primetime-Spiele, die dann abends, später abends stattfinden. Wäre das dann der Pluspunkt im Prinzip für diejenigen, die abends einfach ihre Zeit haben? Relativiert sich das dann mit diesen prozentualen Angaben oder bleibt das dann bestehen?
Also im Grunde genommen heißt es ja auch nicht, dass die Eule jetzt schlecht wäre, nur die Schwankungsbreite ist größer und ich sollte zumindest mal auch getestet haben, wo ist denn vielleicht meine schlechteste Zeit. Wenn ich die dann weiß, kann ich ja damit besser umgehen. Aber wenn ich die gar nicht kenne oder gar nicht weiß, dass ich eine Eule bin oder gar nicht weiß, dass es solche Leistungsschwankungen gibt, die müssen ja nicht bei jedem Sportler gleich sein. Da waren es 120 Athleten und alle 120 Athleten haben 20 Mal am Tag die gleiche Disziplin gemacht, um dann herauszufinden, wo ist die Schwankungsbreite. Und das ist wissenschaftlich sehr, sehr gut dokumentiert. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass das bei jedem interessant ist, sowas zu machen. Aber ja, die Eule hätte den Vorteil, erstens für Sponsorentermine, für Abendtermine, für große Primetime, ich sag mal, Großveranstaltungen, weil der dann sagt, ey, ich bin noch fit. Also ich bin ja da. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass das auch sportartenabhängig ist. Wie klappt das und wie klappt das nicht? Aber so pauschal wurde dann eben der Slogan gemacht, ja, Eulen kriegen weniger Medaillen, weil einfach in der Regel Wettkämpfe morgens stattfinden oder früh stattfinden und auch meistens das Training, was ja durch die Woche stattfindet, in Verbindung mit dem Studium, mit der Schule, mit allen Abstimmungen, oft dann sehr stark an den Morgen gekoppelt ist, um noch Zeiten zu definieren und um eben Leistung oder Trainingseffekte auch aufzubauen. Und das ist natürlich dann nicht jedermanns Sache.
Ja, es geht schon im Leistungssport auch viele um so Kleinigkeiten und manchmal auch um Kompromisse, aber letztendlich auch immer darum, das Beste irgendwie rauszuholen. Und das Stichwort Schlafqualität und gucken, wie ich am besten performe unter meinen Voraussetzungen, klang ja schon durch. Was sind jetzt so die Punkte, die für eine gute Schlafqualität sorgen?
Ja, es gibt da jede Menge, die für eine gute Schlafqualität sorgen. Also einmal wäre es ja ist immer der Chronotyp, dass ich den schon weiß. Wenn wir jetzt aber sagen, welche Vorteile sind für frühe Trainings, also dann habe ich im Grunde genommen eine erhöhte Stoffwechselaktivität, eine verbesserte Leistungsfähigkeit, eine bessere Schlafqualität generell. Und wenn ich jetzt Nachteile habe, dann muss man gucken, dass die Verletzungsgefahr bei frühen Trainings natürlich stärker ist und dass meistens auch man etwas weniger leistungsfähig ist und auch zeitliche Einschränkungen hat mit dem frühen Training. Bei späteren Trainings habe ich eine andere Körpertemperatur und wir haben einfach eine andere Einschränkung und einen erhöhten Appetit. Das muss man ja auch wissen. Das ist bei dem Training so. Jetzt nochmal zurück zur Schlafqualität. Was spielt da eine Rolle? Also das Alter ist ein Faktor. Wie alt bin ich tatsächlich? Bin ich jetzt eher noch Jugendsportler oder bin ich schon erwachsener Sportler? Habe ich im Grunde genommen individuelle Unterschiede innerhalb der Konstitutionstypen? Also was für eine Stoffwechselrate habe ich? Welchen Lebensstil habe ich? Bin ich Single? Bin ich in der Paarsituation? Wohne ich in der Wohngemeinschaft? Habe ich ein eigenes Wohnumfeld und Schlafumfeld? Gibt es psychologische Faktoren? Habe ich schon irgendwelche Konflikte, die ich verarbeiten muss? Zum Beispiel gibt es auch einige Sportler, die sind so unter Stress, die brucksen auch. Also die haben Zahnschienen und dann versuche ich Dinge abzuarbeiten und dann ist es mental wichtig, schneller abschalten zu können. Da brauche ich dann einfach auch ein gutes Mindset oder Atemtechniken oder irgendwelche Hilfstools, um runterzufahren. Dann ist natürlich noch die Schlafumgebung wichtig. Wie werde ich beeinflusst von Licht, von der Matratze, vom Schlafen unterwegs? Dann ist natürlich noch wichtig, was ist mit Koffein und Alkohol? Oder bin ich jetzt Dauerzocker am Abend, wie man es von den Fußballern kennt, die dann im Bus irgendwo hinfahren und dann nochmal praktisch selber daddeln und sich nochmal wegbeamen und dann hinterher nicht wissen, wie sie runterfahren können? Oder manche pimpen sich dann auch hoch. Wobei, da gibt es ja verschiedene Listen, was man machen kann. Und es gibt sogar jetzt auch so ein Gegenteil von Red Bull. Es gibt ein Getränk, was auch für die Sportler auf der Kölner Liste eingetragen ist. Also eben neutral ist wegen Doping. Und das hat Melatonin und Baldrian und Hopfen und versucht einen eben runterzufahren und hilft dann beim Regenerieren. Also auch sowas kann man dann mit nutzen als positiven Einflussfaktor. Und dann ist das Allerwichtigste, der richtige Zeitpunkt zum Zu-Bett-Gehen. Das wird am meisten falsch gemacht. Die meisten Leute warten zu lang, müssen noch 17 Katzenvideos gucken, die Spülmaschine noch leer räumen, den Küchentisch abwischen, die Sportsocken noch sortieren, vielleicht noch irgendwie mit der Frau streiten und ein bisschen noch Fernsehen gucken oder die letzte Netflix-Folge muss unbedingt zu Ende geguckt werden, obwohl ich die schon dreimal gesehen habe. Und dann bin ich über den Müdigkeitspunkt drüber. Und wenn ich dann über den Müdigkeitspunkt drüber bin, dann liege ich im Bett und denke mir, kann ich einschlafen? Hey, nur noch 6 Stunden. Und wenn ich das mache, dann gehen die Antennen nach draußen, also Cortisol wird ausgeschüttet, also Fight-or-Flight-Modus, also Anspannung. Ich will ja gucken, kommt der Tiger, will mich jemand fressen? Und dann habe ich die Situation Flucht, Kampf oder Tod stellen. Und wenn ich das dann habe, wird aber die Fühligkeit für Licht, für Lärm, für laut, für leise, für Seelenschmerz, für Druckschmerz, Matratze, falsches Kopfkissen, laut, leise, schnarchender Partner, all das kommt viel stärker durch. Ja, und dann kann ich gar nicht mehr schlafen. Deswegen der ultimative Tipp hier, der Ultra-Hack ist, geht zusammen, wirklich entweder als Paarsituation, zusammen zu Bett, wenn es demjenigen passt, der die größten Schlafstörungen hat. Oder ansonsten geht getrennt zu Bett, wenn ihr Lerche und Eule seid, nämlich bloß nicht nach dem anderen sich dann richten, weil einer leidet dann immer. Also im Grunde genommen gilt, M17 ist die Killer-Methode. M17 steht für, M steht für Müdigkeit und 17 steht für, man hat nur 17 Minuten, um zu Bett zu gehen. Wenn ich zu lange warte, 30 Minuten, 40 Minuten, dann liege ich wieder da und denke mir, vorbei. Und dann kann ich lieber warten auf die nächste Welle. Also das wäre ja so die Ronaldo-Welle, 90 Minuten. Also Nick Littlehales hat das praktisch mehr in so in Schlafblöcke unterteilt. Und das stimmt nicht ganz. Bei dem einen sind es 80 Minuten, bei dem anderen sind es 110. Aber grob kann man sagen, 90 Minuten später bin ich wieder müde. Also lass uns mal ein Rechenbeispiel machen. 22 Uhr bin ich müde. Dann kann ich bis 22:20 Uhr zu Bett gehen. Oder um 23:30 Uhr kommt die nächste Welle. Also gehe ich 23:15 Uhr. aber nicht dazwischen. Wenn ich dazwischen zu Bett gehe, rege ich mich so auf, dass ich immer wieder wach werde und dann gibt es den 3 Stunden Overkill. Also so nennt man das dann, nämlich man hat den ersten Zeitpunkt verpasst, weil ich Fernsehen gucken musste oder weil ich im Grunde mich lange im Spiegel angeguckt habe oder weil ich zu lange auf der Toilette gesessen habe oder weil die 14 Katzenvideos so toll waren, warum auch immer, aber ich habe den ersten Zeitpunkt verpasst. Dann habe ich mich so reingesteigert, dass Cortisol ausgeschüttet wurde, dass ich mich so aufgeregt habe, dass ich die nächste Welle 23:15 Uhr auch verpasse. Und deswegen liegen dann Leute bis zu 3 Stunden im Bett und sagen, oh, mein Leben ist ein Steinbruch, ich kann nicht schlafen. Und dann am nächsten Tag ein Wettkampf, das wäre doof. Wenn dann die Woche allerdings der Schlaf einigermaßen war, dann kann ich ja von vornherein sagen, hör mal, 22:20 Uhr habe ich verpasst. Ich gehe jetzt um 23:15 Uhr, das ist meine nächste Welle. Dann schlafe ich zwar weniger, aber ich komme gut rein und ich komme gut raus. Und deswegen ist manchmal eben verkürzen und im Takt sein und wissen, wie ich ticke, besser, als einfach sich zu viel Gedanken zu machen über die Schlaflänge.
Ja, Stress ist schon auch ein Thema, was viele umtreibt. Und ich habe es neulich erst wieder gelesen, dass gerade Frauen auch länger wach liegen würden und noch das eine und das andere durch den Kopf geht und das dann eben beim Einschlafen hindert. Und wenn das dann in diese Wellen falsch reinfällt, dann kommt eins wahrscheinlich auch zum anderen. Wie ist das, wenn ich beruflich beispielsweise immer wieder in anderen Schichten tätig bin? Das Problem haben ja auch einige und mich dann praktisch immer wieder umstellen muss. Es gibt ja verschiedene Modelle. Das eine ist so richtig mit Nachtschicht und Tagschicht und dann wechselt das wieder. Also gibt es da auch Erkenntnisse darüber, dass es Typen gibt, für die ist das gar nichts, für die ist das fast schon krankheitsfördernd? Oder kann man sich da irgendwie dran gewöhnen, damit klarzukommen? Was hilft?
Also wir sind ja eigentlich so von der Natur aus kein nachtaktives Säugetier. Wir sind also ein tagaktives Säugetier und wir wollen auch nachts schlafen. Deswegen können wir auch besser nachts schlafen. Weil oft wird gefragt, reicht das denn nicht, wenn ich tagsüber schlafe? Ja, wir können dann auch versuchen, tagsüber zu schlafen. Das ist halt besser wie nix. Aber der Nachtschlaf funktioniert einfach anders, weil biologisch unsere Organuhr, Prozesse und alles, brauche ich dir nicht zu erzählen, auch was da praktisch von der Stoffwechselrate passiert, was da alles abläuft, auch von der chinesischen Medizin aus, welche Organe wann aktiv sind, das macht der Körper halt. Und deswegen ist eben Nachtschlaf so wichtig. Wenn jemand jetzt aber Frühschichten hat oder sportbedingt ja schon moderner Schichtarbeiter ist oder so wie die Leute im Hotel, oder die Leute, die Fensterputzer sind. Oder es gibt ganz, ganz viele neue, ich sag mal, Arten von Schichtarbeit und New Work, auch mit Homeoffice oder mit Vertrauenszeit, weil da geht ja jeder mit seiner Struktur neu und anders um. Da muss ich dann einfach mehr meinen chronobiologischen Grundrhythmus kennen und ich muss mich danach so ein bisschen richten und kann das dann anpassen. Wenn ich echter Schichtarbeiter bin, also Frühspätschicht, Nachtschicht, also Krankenhaus oder Polizei, Feuerwehr, solche Dinge, die betreuen wir ja auch, da haben wir sogar ein eigenes Portal für gebaut, das heißt Schlafschicht, weil wir haben uns gedacht, warum gibt es Frühschicht, Spätschicht, Nachtschicht, warum gibt es keine Schlafschicht? Also, dass man auch den Schlaf als Schicht ernst nimmt. Und dort kann man dann seinen Schichtplan eintragen und kriegt dann aufs Handy gezeigt mit einem Farbcode, bitte hier keinen Kaffee mehr trinken. Da ein bisschen regulieren und vor allen Dingen Gelblichtfilterbrillen ansetzen und die benutzen als Steuerinstrument. Also es kann jetzt nicht jeder sehen, aber ich kann es dir, Julia, zeigen. Hier, zack, da kriegt man einfach so eine schöne Brille aufgesetzt und die hat dann praktisch einen richtigen Blogger-Effekt für Blaulicht, für Monitor, für alles Mögliche und kann am Abend, zum Beispiel nach der Nachtschicht, mir dann helfen, dass ich auch zu Hause gut einschlafen kann. Wenn ich jetzt aber zu viel Tageslicht kriege nach der Nachtschicht, dann sagt mein Körper, oh, Tag, 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 gleich wird nicht geschlafen. Und dann fällt es mir natürlich doppelt so schwer, runterzufahren. Deswegen muss das Schlafzimmer bei einem Nachtschichtler wirklich schon gut vorbereitet sein. Es muss schon abgedunkelt sein, es muss schon kühl sein. Es muss die andere Bettdecke da liegen, die mich schneller praktisch warm werden lässt, aber dann auch nicht überhitzt. Und dann kann ich vielleicht auch tagsüber ganz gut schlafen, wenn ich mich vorbereite und dem Paketdienst Bescheid sage und praktisch alles richtig mache. Ich könnte aber auch, so wie wir das letztens bei einem Event hatten, von der Polizei, bei einer Führungskraft, die hat dann gesagt, Herr Kamps, zu Hause kann ich mal so schlecht einschlafen. Irgendwie habe ich das Gefühl, mein Magen ist beschäftigt. Ich sage, ja, wie machen Sie das denn mit dem Essen? Ja, weiß ich nicht. Ich sage ja, ich sage Ihnen mal, wie es gut wäre. Es wäre schon schön, dass man nachts auch zwischen 1 und 2 vielleicht eine kleine warme Mahlzeit hätte, um dann über diesen toten Punkt drüber zu kommen. Und dann vielleicht was Leichtes essen, aber dann auch nur bis 4 Uhr, nicht danach. Weil wenn ich danach zu viel zu mir nehme, dann hat der Körper wieder diesen Impuls, jetzt ist Verdauung dran, jetzt kann ich geschlafen werden. Und dann sagt sie, ja, aber das ist ein bisschen ein Problem, die Brötchen kommen erst um 10 nach 5. Also wenn ich natürlich, wenn ich dann sage, ja, ich habe zwar dieses Problem, aber ich esse trotzdem dann praktisch noch mit meinen Kollegen, ich hau mir trotzdem den Ranzen voll und ich mache trotzdem Licht und ich spiele zuerst mit meinen Kindern zu Hause, weil ich die ja praktisch jetzt gerade noch sehe und ich frühstücke dann noch mit meinem Mann zu Ende und dann lege ich mich hin. Ja, dann kann es sein, dass es einfach schlechter klappt. Und es gibt eben dann ein paar Voraussetzungen, die man einhalten kann und es gibt ein paar Voraussetzungen, die nicht so ideal sind. Aber wenn man jetzt Schichtarbeiter ist, ganz kurz die kleinen Hacks. Bei Frühschicht ist das Wichtigste, nicht Mittagsschlaf machen, weil dann verschiebe ich nachher den Rhythmus und kann nachher abends nicht mehr einschlafen. Bei Spätschicht sind die sozialen Kontakte am wichtigsten und die soziale Verarmung zu vermeiden, damit ich mental nicht so viel in so ein Gedankenkarussell komme. Und bei Nachtschicht wäre wichtig, eben die Schlafsituation möglichst gemütlich und gut und bequem zu haben und dann auch praktisch, wenn ich nach der Nachtschicht nach Hause komme, zeitnah zu schlafen, aber nicht unbedingt an einem Stück. Man kann dann das Zwei-Block-Modell machen und erstmal 3 oder 4 Stunden schlafen, dann aufstehen, am sozialen Leben teilnehmen und dann vor der nächsten Schicht, damit ich auch in der Schicht durchhalte, nochmal entweder Powernapping oder noch mal einen ganzen Block von 90 Minuten. Das wären so die wichtigsten Sachen für echte Schichtarbeiter. Aber es ist immer so, dass zum Chronotyp der gegensätzliche Effekt ist der wichtigste. Also das bedeutet, wenn ich als Eule Nachtschicht mache, dann ist das für mich fast kein Problem. Also muss ich mich mehr an alle Regeln der Frühschicht halten, weil das ist für mich der gegensätzliche Typ. Wenn ich also als Frühmensch dran bin, dann muss ich mich aber an alles halten, was die Nachtschicht sagt, weil das kann ich am schlechtesten. Also deswegen immer so ein bisschen gegenläufig schauen und dazu braucht man wieder den chronobiologischen Typ.
Ja, okay. Verstehe. Ist das dann bei dem Thema Zeitumstellung, was ja auch manche Sportler trifft, die nach Osten oder Westen reisen müssen für ihre Wettkämpfe, ist das dann ähnlich, dass ich dann entsprechend mich sozusagen um das kümmere, was mir liegt?
Ja, das ist total wichtig. Also da haben wir eine Sportlerin begleitet und dann ging es damals nach Tokio und dann hat die von uns eine Brille bekommen. Man kann nämlich die innere Uhr auch vor- und zurückprogrammieren. So ähnlich wie wir das ja bei der Zeitumstellung immer ein bisschen machen und wie das bei dem einen oder anderen weniger gut gelingt. Das ist, wenn wir eine ganze Stunde umstellen, dann fällt uns das schwer oder auch mehr. Wenn wir jetzt aber praktisch häppchenweise umstellen, dann gelingt uns das gut. Und somit kriegt man praktisch eine Brille mit Lampen innen drin, blau oder gelb. Und es bekommt eine App und dann wird gesagt, am 14. fliege ich nach Tokio. Und dann sagt man, okay, dann fängst du am 1. an und machst mittags um 16 Uhr schon mal die blauen Lampen an. Und dann am Dienstag machst du 20 Minuten. Und dann wird praktisch die innere Uhr jetzt schon zu Hause häppchenweise umgestellt auf die Zielzeit bzw. auf den Zielort. Und somit kann man 95% von Jetlag-Effekten komplett eliminieren und sofort ins Training gehen oder sofort in die Sitzung oder ins Meeting. Man muss das nur ernst nehmen und zu Hause schon anfangen und sich so ein bisschen Gedanken darüber machen, reise ich in den Osten oder reise ich in den Westen, weil das von der Anpassung manchmal ein bisschen unterschiedlich ist. Also Reisen in den Osten wäre vorbereiten auf die neue Zeitzone, Die Schlafzeiten und einige Tage vorher vor dem Abflug praktisch schon die Zeitzone so ein bisschen berücksichtigen, dann eben früher ins Bett gehen, um allmählich sich an die Zeitzone zu gewöhnen und anzupassen, das Tageslicht nutzen, also möglichst nach der Ankunft auch dort spazieren gehen und das Tageslicht nutzen. Das hilft dann, die Uhr noch schneller an die jeweilige Zeitzone anzupassen. Vielleicht mit Melatoninpräparaten ergänzen und helfen. Das kann dann beim Einschlafen helfen, wenn ich in der Zeitzone sonst nicht zurechtkomme. Und viel trinken und eben ausreichend Flüssigkeit dem Körper zuführen, weil das unterstützt immer allgemein und möglichst eben Alkohol und Koffein insgesamt komplett meiden. Wenn es Richtung Westen geht, dann ist es praktisch eher den Schlafrhythmus verschieben, später ins Bett gehen und eben das erleichtert dann wieder das Anpassen an den Zielort. Eiweißreiche Ernährung, aber da kannst du vielleicht was zu sagen. Das hilft manchmal wie Fisch, Käse, Fleisch und Eier. Das soll praktisch so ein bisschen dann dem natürlichen Schlafbedürfnis ja, unterstützen. Koffeinhaltige Getränke könnten helfen, dann wach zu bleiben, wenn ich will. Muss aber nicht sein, aber kann man ausprobieren und dann die Anpassung an den Zielort wieder verschieben, der Aufstehzeit und der Zu-Bett-Geh-Zeit und Vorsicht auch dann mit dem Schlafen im Flieger. Das muss man genau gucken, wann ich das dann mache und wie lang. Und wenn es geht, auch eine Entspannungstechnik oder eine Methode für Stressabbau dabei haben, dann kann das mit dem Jetlag-Anpassung ganz gut klappen. Aber der wichtigste Punkt ist, sich vorher Gedanken machen, wo fliege ich hin? Wann habe ich da meine erste Trainingseinheit? Wann habe ich da mein erstes Meeting? Wie kann ich mich zu Hause schon ein bisschen vorbereiten oder im Flieger vorbereiten und dann natürlich am besten ein bequemes Kissen mitnehmen, eine Augenbinde mitnehmen, ein Ohrstöpsel mitnehmen? Also sich so ein bisschen auch darauf einlassen, dass der Schlaf schlecht werden könnte.
Vielen, vielen Dank für deine vielen Tipps, die sicherlich auch für den einen oder anderen sehr hilfreich waren, der demnächst eben so eine Reise plant. Letzte Frage. Es gibt ja ganz viele Tools zum Tracken. Das kennen wir ja auch aus der Ernährung, wo man alles festhält, was man isst und trinkt. Und dann wird einem erklärt, so ist das jetzt. Und die Frage ist ja immer, was mache ich mit diesen Angaben, wenn dann da steht, Schlafqualität so oder so? Und einige stellen dann fest, die Uhr sagt mir zwar, es war ja schlecht, mir kam das eigentlich ganz gut vor. Was hältst du von diesen technischen Tools? Taugen die oder sind die eher störend beim Empfinden der eigentlichen Situation?
Also, wenn man die richtig einsetzt, sind sie gut, aber man darf nicht erwarten, dass die das widerspiegeln, was auch im Schlaflabor gemessen wird. Also, die Daten darf ich nicht zu ernst nehmen, Ausrufungszeichen. Als Ergänzung passt das, aber es geht, so wie du das gerade gesagt hast, immer um Ergebnisverwertung. Und die Ergebnisverwertung ist eben sehr unterschiedlich, je nachdem, wie die Qualität der Messungen auch ist. Wenn ich jetzt aber nur sage, ich benutze das als Langzeitüberwachung, wie ich jetzt zum Beispiel in der Woche geschlafen habe und wie ich in der nächsten Woche schlafe und ich gucke mir die Abweichungen an, dann ist das toll. Die meisten machen aber den Fehler, die gucken drauf und sagen, 17 Minuten Tiefschlaf, was hast du denn? Also gerade dann ist es verboten, wenn jemand Insomniker ist, also Insomnien, Einschlaf- und Durchschlafstörung, dann sollte er keinen Tracker benutzen, weil der steigert sich so rein, dass er praktisch nur 17 Minuten hat und der andere hat 18 oder ich bin auf der Rankingliste auf 1216 und der steht vor mir, was kann ich denn tun? Dann werde ich noch rappeliger. Also Leute, die schon Einschlafstörungen haben, sollten den Tracker dann anders nutzen, sondern als Langzeitüberwachung. Und wenn man es richtig gut machen will, ist immer positiv, ein handschriftlich geführtes Protokoll zu führen, so ähnlich wie bei der Ernährungsberatung auch. Und da schreibt man dann eben auf, ich bin zu Bett gegangen, habe mich mit meiner Frau gestritten, habe noch zwei Bier getrunken, habe keinen Sport gemacht, aber die Schnitzel waren lecker. Und dann kann ich nach 3, 4 Tagen oder nach 14 Tagen einfach sehen, ah, guck mal. Immer beim Tischtennis spielen, immer wenn ich die Kumpels anrufe, habe ich 2 Tage später doch irgendwie Schwierigkeiten. Also man erkennt Sachen einfach früher und das kombiniert mit den Tracker-Daten, das macht dann Sinn. Und wenn das dann auch noch jemand von außen mit anschaut und ich nicht nur alleine, dann habe ich den größten Erkenntnissprung. Also wir setzen Tracker sehr wohl auch manchmal im Schlafcoaching ein. Das geht so weit, dass wir entweder einen Schnarch Tracker haben. Da geht es nur um die Sauerstoffsättigung. Das geht am besten mit einem Ring. Wir haben praktisch Patches, die mit HRV-Messung, also Herzraten-Variabilitätsmessung arbeiten, wo 48 Stunden der Stresslevel und der Schlaflevel, also Sympathikus und Parasympathikus, beides angeguckt wird. Und dann bekommt man auch gute Ergebnisse. Und wir lassen das dann meistens noch zusätzlich von einem Mediziner checken und haben dann eben gute Datenlage passend für den jeweiligen Sportler. Und dann kann er seine Tracker-Daten gerne damit abgleichen oder ein Protokoll führen. Und dann findet man eher heraus, wo sein Hebel ist. Einschlafen, loslassen, Kopfkino, vielleicht auch nur Matratze. So war es bei unserem Eisschnellläufer. Der war richtig lang, aber hat in der 2-Meter-Kiste geschlafen. Und der muss für den Start einfach gute Knie haben. Und da war es einfach das falsche Bett. Und wenn der dann praktisch in der falschen Kiste liegt und sich nicht gut erholen kann, immer hin und her wälzt und dann auch noch bei Turnieren schlechte Betten hat, dann ist einfach die Lagerung und Schlafen unterwegs und Schlafen zu Hause, was nehme ich mit, wie kann ich das optimieren, ein wichtiger Faktor. Da gibt es mittlerweile übrigens auch eine App, da kann man sich praktisch stehend fotografieren und auch liegend fotografieren und dann sieht man, wie groß ist die Abweichung. Und dann gibt es so ein Reisekissen als Polster für den Rücken, was man in jedes Hotelbett reinlegen kann und wo man dann zumindest im Hotelbett besser schläft oder gerader liegt, als wenn ich nichts tue.
Was es nicht alles gibt. Sehr, sehr, sehr interessant, so wie das ganze Interview. Ich könnte noch weiterreden. Das sage ich, glaube ich, jedes Mal nach jedem Interview, weil ich die Themen immer so spannend finde, weil es eben mal nicht um Ernährung geht. Aber trotzdem machen wir an der Stelle einen Punkt und ich sage ganz herzlich Dankeschön. Und ja, ich habe noch deinen wundervollen Satz von der Website. Lebe deinen Schlaf. Der passt, glaube ich, ganz, ganz gut zum Abschluss noch mit dahin.
Ja, das kann ich auch gerne sagen. Lebe deinen Schlaf, schlaf dein Leben. Jeder ist da anders. Also denkt dran, macht euch vielleicht einen Schlafplan, also regelmäßig schlafen, entspannte Schlafumgebung, Bildschirmzeiten berücksichtigen, Entspannungstechnik vielleicht lernen, schweres Essen vorm Schlafengehen meiden, Koffeinaufnahme reduzieren oder zumindest kontrollieren, Alkoholkonsum, wenn es geht, begrenzen oder ganz sein lassen. Bewegung am Abend kontrollieren, Rituale entwickeln und eben Routinen einhalten. Wenn ich da ein bisschen was von mache, dann wird es mit dem Schlaf bestimmt klar. Wenn die Ernährung passt.
Dann drücken wir uns alle mal die Daumen, dass das auch gelingt.
Ja, allzeit guten Schlaf, euer Markus Kamps, Schlafberater aus Leidenschaft.
Weitere Infos zu Markus, zu seinen Angeboten, zu seinen Kursen, zu seinen Büchern und so weiter findest du auf seiner Website markus-kamps-mit-paula.de. Und wie immer gibt es alle Informationen auch zum Nachlesen in aller Ausführlichkeit in den Shownotes. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Hab eine gute Zeit. Bis dahin, deine Julia.